Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien, das bin ich, der liebe Justin Hornbach und der
Robin Willig.
Hallo Robin!
Mit Doppel-R.
So, wir sind heute tatsächlich nur zu zweit hier, weil der liebe Fabian noch seinen Urlaub genießt und keine Zeit zum Podcasten hat. Der kommt erst im Laufe nächster Woche wieder zurück, wo auch immer er sich gerade rumtreibt. Und dann sind wir auch wieder zu dritt mit am Start. Aber dadurch, dass wir euch natürlich nicht auslassen wollten mit besonderen Themen, haben wir gedacht, okay, Robin und ich, wir setzen uns einfach zu zweit hin und plaudern mal so ein bisschen. Denn Robin, auch offiziell hier dir gegenüber und auch den Zuhörern da draußen ein frohes neues Jahr. Happy New Year 2025.
Yay, wir sind alle reingekommen. Sehr gut. Yeah. Aber wir haben jetzt auch Vorsätze, glaube ich, ne?
Genau.
Darüber sprechen wir ja quasi heute.
Das wäre meine nächste Frage für dich gewesen. Sind denn so deine Vorsätze für 2025?
Oh, also erstmal
möchte
ich nicht.
Machst du überhaupt Vorsätze? Bist du so ein Vorsatzmensch?
Nee. Ich mache mir eigentlich keine, weil irgendwann habe ich aufgehört damit. Weil man kann jeden Tag mit Dingen anfangen. Man kann auch jeden Tag Dinge beenden. Deswegen ist es eigentlich immer der richtige Zeitpunkt, mit irgendwas zu beginnen. Deswegen,
ja, ne? Also. Ich will gerade überlegen, da hat doch unser Kollege Bernd Kilz hat doch so einen schönen Satz. Der perfekte Tag zum Üben ist heute oder irgendwie sowas.
Ja, das passt. Ne? Weiß, also es ist auch nicht dumm. Ne? Also nee. Deswegen, ich glaube, jeder Tag ist ein guter Tag, um zu lernen. Egal was.
Das stimmt. Ich bin so ein Fan von Vorsätzen tatsächlich. Ich bin auch so ein Fan von Neujahr. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Silvesterfeiern. Ich lag hier um 10 nach Mitternacht im Bett und hab gepennt und ich bin am 1. um 7 aufgestanden, hab gearbeitet. Ich hab gestern, heute ist der 2., bin ganz stolz auf mich, 2 Patreon-Videos, ein YouTube-Video, ein Instagram-Video rausgebracht und geübt. Und das alles innerhalb von einem Tag gemacht, plus noch alte Freundinnen getroffen. Das war ein sehr voller Tag und ich mag das, den ersten direkt mit viel Arbeit zu beginnen. Und natürlich habe ich mir auch am 31. meine Vorsätze aufgeschrieben und es sind dieselben Vorsätze wie auch letztes Jahr und das Jahr davor und das Jahr davor. Mehr üben, mehr arbeiten, mehr Sport, irgendwann mal endlich unter die 100 Kilo kommen und dann sieht dann mein Jahr eigentlich aus, ja.
Ach, das mit dem Uhu, das kriegt man schon hin, das ist eine relativ einfache Sache.
Ja, ja.
Das andere mit dem Uhu ist manchmal ein bisschen komplizierter, ne?
Ja. Und wir wollen heute mal genau über Üben reden, unsere Übungsvorsätze, aber vor allem auch, wie strukturiert man eigentlich einen Übungsplan, wie strukturiert man eine Übungsroutine, für sich. Und wir hatten nämlich auch ein bisschen in unserer Community, in unserer Discord-Community mal nachgefragt, hey Leute, wie sieht's eigentlich aus zum Thema Übungsplan, Übungsroutine, was gibt's da für Dinge, die euch interessiert, Dinge, die euch beschäftigen, und da, ja, würden wir ganz gerne aus unserer Expertise und Erfahrung sprechen, beziehungsweise wir machen das sehr so, da haben wir schon im Vorfeld drüber gesprochen, wir werden uns einzelne Ziele nehmen, rauspicken, mal gucken, okay, wie kann man das in den Übungsplan strukturiert versuchen zu erreichen, diese Ziele, oder was für einen Übungsplan kann man daraus strukturieren, ich sag's mal so, und dann das bezogen auf eine halbe bis Stunde, weil ich habe mir, als dieses Thema klar wurde, natürlich direkt Gedanken gemacht, da man kann das reinsetzen in den Übungsplan, dann kann man das machen. Und habe ein bisschen vergessen, dass ich meinen zeitlichen Standard nicht ganz auf den von unseren Zuhörern setzen darf, denn ich übe halt 4 bis 6 Stunden am Tag. Das ist natürlich nicht möglich für jemanden, der nicht davon lebt, wie ich es halt mache. Und für jemanden, für den das so wichtig ist. Aber es ist ja auch Teil meines Jobs eben, das für meine Schüler und so auch so ein bisschen herauszufinden, was ist ein guter Übungsplan, was muss man machen, um gewisse Ziele zu erreichen, in einem realistischen Zeitrahmen von einer halben Stunde und Stunde. Wie ist es bei dir, Robin? Ist das auch so, jetzt als noch mehr Hobby-Gitarrist, ist das auch so die Zeit, die du täglich in Üben investierst? Oder Nö. Wie sieht das bei dir so aus?
Nee, bei mir ist das tatsächlich immer sehr alltagsabhängig, was so am Alltag passiert. Und sobald ich die Möglichkeit habe, dann übe ich. Ne? Aber ich sage mir jetzt nicht, dass ich täglich unbedingt üben muss. Mhm. Dafür habe ich dann aber wieder andere Tage, wo ich dann nicht eine halbe Stunde übe, sondern halt 3 Stunden, wenn ich die Zeit dazu habe.
Mhm.
Und,
da können wir auch gleich mal gucken, genau, was kann man alles in eigentlich 3 Stunden reinpacken. Also wenn man nämlich mal so einen Tag hat, Samstagnachmittags, die Frau ist aus dem Haus, die Kinder sind weg, die Oma ist verschwunden, man muss nicht einkaufen, Steuererklärung ist gemacht. was kann man in so 4 Stunden eigentlich machen, was sinnvoll ist letzten Endes, aber was auch Spaß macht, darum geht's ja auch letzten Endes. Das heißt, du hast bei dir keine Zeiten, wo du sagst, okay, zu dem Zeitpunkt möchte ich eigentlich immer an der Gitarre sitzen.
Also wenn es danach geht, würde ich natürlich gerne jeden Tag an der Gitarre sitzen, aber es klappt halt manchmal nicht, ne? Mhm. Aber ich sag mal so, ich sitze sehr häufig an der Gitarre und manchmal nimmt man sie sich halt dann nur eine Viertelstunde in die Hand. Mhm. Und da ist halt dann die Frage, kriegt man in einer Viertelstunde überhaupt sinnvolle Übungen hin oder macht man sich da gerade erst warm? Ich muss immer sagen, bei mir ist das eher so, wenn ich dann ein bisschen mehr Zeit habe, dann setze ich eigentlich erstmal daran, warm zu werden, damit ich überhaupt fähig bin, sinnvoll üben zu können. Das ist so, da brauche ich immer so eine Aufwärmphase. Ich weiß nicht, ob das andere auch haben, aber so von ad hoc sofort anfangen mit Üben, das würde ich, glaube ich, gar nicht so hinkriegen.
Ah, also okay, da können wir ja da mal direkt drauf eingehen. Auf aufwärmen, beziehungsweise was man in so einer Situation, dass man nur weniger Zeit hat, wie 15 Minuten, das, was man da eigentlich machen kann. Weil ich finde es wichtig, selbst wenn man nur 15 Minuten zur Hand hat, die kann man nutzen, die sollte man auch nutzen, bevor man da nicht sagt, ach nee, komm, bringt jetzt nichts, dann fasse ich gar nicht die Gitarre an. Nee, da gibt's schon Sachen, die man machen kann. Jetzt wollte ich gerade noch irgendwas anderes sagen, jetzt habe ich das nur vergessen, aber egal, gehen wir mal zum Thema Aufwärmen. Bei mir ist es mittlerweile so, ich wärme mich gar nicht mehr auf, also so gut wie gar nicht mehr. Auch vor Gigs eventuell mal, aber der Bewegungsablauf von dem, was ich übe, ist so natürlich mittlerweile für mich, dass ich brauche da kein Aufwärmen für. Ich kann Gitarre in die Hand nehmen und kann direkt loslegen, auch mit ganz vielen Dingen. Vielleicht, wenn ich wirklich weiß, okay, ich habe was sehr Komplexes zu spielen oder etwas, was wirklich ganz, ganz ungewöhnlich oder ganz neu ist für mich in als Fingerbewegung, dann, ja, dann muss ich vielleicht mal ein bisschen vorher was anderes machen, um warm zu werden, aber das ist mittlerweile so selten, also ganz, ganz selten, dass ich mich irgendwie großartig noch aufwärmen muss. Aber es kommt bei mir daher, dass ich halt den Scheiß seit 20 Jahren jetzt schon so exzessiv betreibe, und für mich halt ganz, ganz viele Dinge sehr natürlich sind. Also da ist es keine Empfehlung für den, ich sag mal, für jeden, der es hobbymäßig betreibt. Dass ich mich nicht aufwärmen muss, ist auch vielleicht eine Sache seit 4 Jahren jetzt oder so. Mhm. Früher habe ich mich auch aufgewärmt natürlich, als es noch ungewohnter war. Als mein Übungsplan auch weniger technisch aussah. Weil das muss man dazu sagen, mein Übungsplan ist aktuell halt seit ein paar Jahren, und so wird es auch die nächsten Jahre sein, mehr darauf getrimmt, technisch alles zu optimieren, zu perfektionieren, weil ich keine Musiktheorie mehr in meinem Übungsplan integrieren muss. Ich muss nicht mehr wirklich Improvisation integrieren, dafür hatte ich meine Zeit in der Uni. Und ich habe auch aktuell nicht beruflich einfach nicht so viele Dinge, wo ich viel improvisieren muss. Also fallen solche Themen viel raus aus meinem Übungsplan und es ist rein auf wirklich technische Optimierung. Aber davor habe ich mich auch aufgewärmt. Und wie sieht denn das, wenn du dich jetzt aufwärmen möchtest, was machst du denn dann so? Lass uns doch mal darüber reden, was wir so tun, wenn wir uns aufwärmen.
Hey Leute, Robin hier. Bevor wir loslegen, haben wir noch was ganz Besonderes für euch.
Genau, denn unser Partner Thoman unterstützt heute die Show und dafür einen mega fetten Dank.
Thoman feiert nämlich sein 70. Jubiläum und hat dazu eine spannende Dokumentation am Start.
In Behind the Passion geht es um die Geschichte hinter Europas größtem Händler für Musikinstrumente und Equipment.
Yes, sie zeigen, wie aus einem kleinen Dorf namens Treppendorf eine Erfolgsgeschichte wurde mit Hans Thoman und seinem Team im Mittelpunkt.
Was mich echt beeindruckt hat, es geht um die Leidenschaft für Musik und darum, wie sie Menschen verbindet und glücklich macht.
Wenn ihr Musik und Gitarre liebt, müsst ihr das unbedingt sehen.
Die komplette Doku gibt's jetzt auf dem YouTube-Kanal Thoman Music und ist seit dem 6. Dezember online.
Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Schaut rein, es lohnt sich.
Und jetzt geht's zurück in die Folge.
Gern. Also, ein Ding ist, die Heizung vielleicht anmachen. Es hilft im Winter doch ziemlich, wenn man im kalten Raum sitzt, merke ich immer, da brauche ich tatsächlich ein bisschen Aufwärmen. Ne? Wenn es jetzt relativ warm ist, da ist es tatsächlich, es klingt komisch, ist man halt schneller drin.
Ja, nee, ist ja auch so. Oder was auch hilft, ist einfach mal, wenn man merkt, okay, man hat gerade kalte Finger, weil es irgendwie draußen kalt war, weil man vom Kalten kommt und so, einfach mal Hände unters warme Wasser halten zum Beispiel. Das mache ich auch ganz gerne.
Das ist eine gute Idee. Das machst das auch vor Auftritten, wenn du auf einer Waldbühne stehst und dir einen abfrierst.
Ja, also wenn mal wieder so eine Situation kommt, dann ja, auf alle Fälle. Krass. Also ich hatte einmal bis jetzt in meinem Leben einen Gig, wo es echt draußen so kalt war, dass es mit den Fingern nicht mal so wirklich funktioniert hatte. Aber ansonsten ist es ja zum Glück innen drin immer warm genug. Aber wenn ich das merke, vor allem wenn ich morgens hier in meinen Raum reinkomme und die Heizung hat halt jetzt, ich habe die Heizung gerade erst angemacht und es ist irgendwie dann doch noch ein bisschen frisch und kühl, dann mal schnell die Hände unter warmes Wasser halten. Das finde ich ist immer schon super angenehm.
Gute Idee, das werde ich nächstes Mal ausprobieren, weil das ist eigentlich immer das Hauptproblem, wenn es halt wirklich kalt in der Bude ist, du nimmst die Gitarre in der Hand, willst direkt loslegen und man merkt tatsächlich, dass das einen mega Unterschied macht. Ne? Ja. Aber eigentlich sehe ich immer zu, dass ich so einfache Läufe mache, sowas wie 3 Notes per String über mehrere Saiten. Das mache ich, also langsam anfangen, immer ein bisschen mehr. Ne? Kann man gleichzeitig auch ein bisschen aufs Picking achten, ob man das sauber spielt und so. Sowas nutze ich eigentlich gerne, um ein bisschen reinzukommen. Also wenn ich jetzt technisch gehe. Ich habe auch
mal ganz verschiedene Dinge gemacht. Ich habe mich schon gerne auch wirklich gedehnt vor dem Spielen. Da finde ich auch, dass die Dehnübungen, die aus dem John Petrucci Rock Discipline Video herauskommen, ziemlich gut. Das hatte ich ja in unserer Petrucci-Folge tatsächlich ein bisschen kritisiert, das Video. Aber zum Thema Aufwärmen, finde ich, hat das sehr, sehr gute Ideen und Vorschläge drin. Massage, Dehnungen, solche Geschichten einfach, um Probleme vorzubeugen. Und bei Dehnungen, ja, es ist jetzt hier über, es ist ein Audio-Podcast, kein Videopodcast, aber ganz klassisch ist halt die Finger nach hinten ziehen, nach vorne ziehen, so die Handgelenke drehen, rund um die Welt quasi und einmal wieder zurück, solche Geschichten, um die Handgelenke ein bisschen aufzuwärmen und generell den Körper einfach ein bisschen dehnen, locker lassen. Früher hatte ich dann noch ein paar Schulterübungen gemacht, dass ich die Schulter hochziehe, wieder fallen lasse, den Kopf nach links und rechts bewege, solche Geschichten, dass der Körper einfach flexibel genug ist, um jetzt einfach wirklich lange da zu sitzen und zu arbeiten. Und als Übungen,
Also ist ja wie beim Sport, ne? Also wenn du ins Fitnessstudio gehst, solltest du dich ja vorher auch ein bisschen warm machen und dann geht's erst ins Eingemachte.
Auch dort, genauso, vor allem wenn das, was du machst, wenn das ungewohnt für dich ist. Also ich meine, ich kenne auch viele Fitnessstudio-Gänger, ich selber auch. Ich wärme mich zum Beispiel im Fitnessstudio auch mit den Geräten halt auf. Also ich nehme ein Gerät, mache das auf weniger Gewichte und ziehe das dann langsam ein bisschen hoch. Genau. Aber ich gehe jetzt keine 15 Minuten vorher laufen, weil die Übungen, die ich auch dort ausführe, das sind auch Übungen, die ich seit 4 Jahren auch schon gut kenne. Solange das nichts extrem Neues für den Körper ist und man das kennt, dann kann man da auch ruhig mal unaufgehört rangehen. Also es ist auch dort dasselbe wie im Sport. Und dann als Übungen, was ich ganz gerne mache, oder könnte ich doch am Ende sogar ein bisschen die Gitarre in die Hand nehmen.
Oha, ihr nehmt jetzt eine wunderschöne Gitarre in die Hand, eine weiße.
Und sogar mal eventuell, warte mal, einen neuen Track reinmachen, den aktivieren. Und das so ein bisschen nebenbei aufnehmen, was ich hier vielleicht mache. Warte, hört man das?
Das ist übrigens eine Ibanez-Gitarre, die verstimmt ist.
Die verstimmt, das kann man jetzt, Floyd Rose, da kann man jetzt nichts dran ändern. Ja. Aber was ich zum Beispiel ganz klassisch halt immer mache, ist dann halt die Spinnenübung, also dieses chromatische. Der ganze Kram, den mache ich ganz gerne zum Aufwärmen. Oder habe ich gemacht früher, oder halt die Geschichten.
Das ist besser.
Aber nur zum Aufwärmen. Halt wirklich nur zum Aufwärmen. Ich finde, das sind keine gute Übungen, um als Übungen das zu sehen. Ich meine, klar, vielleicht im ersten Jahr, wo man Gitarre spielt und die Finger wirklich noch koordinativ ganz Neues lernen müssen, aber sowas würde ich nicht mehr üben oder groß viel Zeit rein investieren, aber einfach zum Aufwärmen, damit die Finger sich bewegen.
Ja, da hast du natürlich noch auch ein bisschen dein Gehirn, was angestrengt werden muss, damit die Koordination schon sauber reinkommt.
Ja,
bei der Übung, ne? Also bei der Spinne, bei der Standard, da ziehst du ja einfach nur durch. Und,
also wenn's so ist, dann ist es vielleicht doch eher etwas, was man üben sollte, weil eigentlich sollte die Aufwärmübung etwas sein, was das Gehirn nicht groß belastet, weil es ja zum Aufwärmen da ist und jetzt nicht in den Gehirnschmalz zu verbrennen.
Naja, aber vielleicht ist ja das Gehirn auf weitere Aufgaben vorzubereiten auch gar nicht so schlecht. Und dann nimmt man etwas, was einen vielleicht ein bisschen fordert, aber nicht zu sehr.
Ja. Und dann rechte Hand ganz gerne einzeln Also linke Hand muted und die rechte Hand geht verschiedene Patterns durch. 4 Noten pro Seite, 3 Noten pro Seite. Und was ich früher auch noch viel gerne gemacht habe, war halt einfach Strumming. Hm. Verschiedene Rhythmen strummen, in den Rhythmus reinkommen und solche Geschichten. Also, die Gitarre mal wieder weg. Ganz, ganz, ganz klassische Sachen, die man so zum Aufwärmen machen kann. Sollten maximal 15 Minuten sein, nicht länger als 15 Minuten. Aber auch dann, jetzt kommen wir wieder auf den Punkt, zu dem wir gerade waren. Ich würde sagen, das sollte man machen, wenn man weiß, ich mache jetzt was Technisches. Wenn man weiß, oh, ich werde mich jetzt die nächste Stunde mit etwas beschäftigen, was für mich schwieriger ist, wo ich Probleme mit haben werde, wo ich wirklich vielleicht auch eine Übungsroutine anwende. Wenn man eben dann nur 15 Minuten hat, ich finde, dann kann man auch die Gitarre natürlich in die Hand nehmen und man kann auch unaufgewärmt Dinge machen. Und vor allem die Dinge, die man unaufgewärmt machen kann, sind die Dinge, die keine große technische Belastung sind. Also vor allem hauptsächlich bei den meisten Leuten wahrscheinlich da draußen solche Dinge wie Theorie. Dass man halt hingeht und sagt, okay, ich habe jetzt 15 Minuten Zeit, komm, ich gehe mal ganz schnell Fingersätze von der Three-Note-Per-String-Skala durch. Oder ich schaue mir mal Intervalle an. Oder ich versuche mal Umkehrungen von irgendwelchen Akkorden schnell zu spielen. Mhm. Und die Dinge, die einem theoretisch gerade beschäftigen, dass man dort halt schnell an die Gitarre rangeht und ich sag mal, schnell durch etwas hier so durchgeht, sich das anschaut, etc. Ich sag immer den jüngeren Leuten, ich habe früher als Jugendlicher viel, viel Gitarre gelernt, weil ich damals extremst viel Wartezeit hatte in meinem Alltag. Du kennst es mit Sicherheit auch, Robin. Weil früher, wenn man einen Computer gestartet hat oder wenn man ein Videospiel auf dem Computer gestartet hat oder das Internet gestartet hat auf dem Computer, dann hat das gut und gerne mal seine paar Minütchen gedauert. Und dann einfach in solchen kleinen Zeiten immer eine Gitarre in der Seite zu haben, schnell die Gitarre in die Hand nehmen und los geht's. Ja. Also einer der größten Fehler, den man da machen kann, ist die Gitarre immer wegzupacken zwischen Übersessions. Nee, habt die Gitarre in Griffbereitschaft, dass ihr die immer mal nehmen könnt, wenn ihr kurz 2, 3, 5 Minuten habt und schnell zack, 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 zack mal was durchgehen könnt. So.
Also dein Tipp ist jetzt, den 386er wieder rauszuholen, ein bisschen Wartezeiten einzuplanen, damit man die Zeit hat, Gitarre zu üben. Finde ich gar nicht so schlecht.
Ja.
Habe ich tatsächlich früher mit der Akustik immer so gemacht. Die ist ja immer schnell am Start.
Ja.
Und dann habe ich halt auch mal zugesehen, hatte mal meine Noten da stehen und romantisches Gitarrenbuch und so gibt's da ja auch, klassisches geil. Gitarrenbuch.
Geil, ich glaube, das habe ich auch.
Habe ich von oben bis unten durchgespielt, das Ding. Ich glaube, heute könnte ich davon nichts mehr spielen. Aber das stand tatsächlich auch immer neben dem Rechner und hat die Wartezeiten verkürzt, sagen wir es mal so.
Ja. Ja, und so also kann man solche Sachen immer super nutzen. Und auch da, weil man halt eben mal nur ein paar Minuten Zeit hat, schnell die Gitarre in Hand nehmen, schnell was durchgehen. Also da kann man in 15 Minuten, finde ich, schon auch durchaus was machen. Besser, als wenn man gar nichts gemacht hat. Oder man macht ein paar Rhythmusübungen, solche Geschichten. Kostet da jetzt auch nicht viel technischen Anspruch oder ist jetzt auch keine zu hohe technische Belastung für den Körper. Oder man spielt halt einfach nur mal ein paar Riffs, die man ganz gerne spielt, für die man sich jetzt nicht aufwärmen muss oder sonstiges. Mhm. Also da gibt's schon ein paar Dinge, die man machen kann. So.
Aber ist das denn jetzt schon gezieltes Training? Eigentlich nicht, ne? Wir haben ja jetzt noch keinen Übungsplan. Wir haben jetzt ein paar Ansätze, wie man üben kann in kurzer Zeit.
Genau, das aber sind jetzt einfach nur Ideen, wenn man kurze Zeit hat, wenn man wenig Zeit hat.
Aber wenn ich das jetzt strukturieren würde, wenn ich jetzt sage, ich habe ein gewisses Ziel bei der ganzen Geschichte, weiß ich nicht, zum Beispiel, ich möchte unbedingt diesen neuen Dream Theater Song lernen, könnte man halt gucken, was sind da für Techniken, die gebraucht werden, und dann würde man wahrscheinlich sich einen Plan machen, diese Techniken ranzuschaffen.
Genau, lass uns doch mal in das Szenario ganz explizit reinspringen. Das ist doch auch ein ganz gutes, weil wie gesagt, ein Übungsplan verändert sich hauptsächlich vor allem daran, was für Ziele man eigentlich verfolgt. Je nachdem, was für ein anderes Ziel man hat, desto anders tut sich ein Übungsplan ausüben. Ich finde, auch konkrete Ziele zu haben, ist sehr wichtig für eine Entwicklung. Wenn man einfach sagt, ach, ich möchte irgendwie in allem besser werden, dann wird man am Ende gar nichts besser, weil du halt eben nichts wirklich richtig verfolgst, sehr intensiv. Ich finde es natürlich als großes und ganzes Ziel kann man durchaus sich setzen und sagen, hey, okay, ich möchte irgendwie einfach ein guter, grundlegender Gitarrist sein, der ziemlich viele Dinge beherrscht und einfach so ein Instrument bis zu einem gewissen Level kann, wo ich einfach in sämtlichen Genres und Stilistiken einigermaßen mitspielen kann. Aber ich finde, es macht vollkommen Sinn, sich über einen längeren Zeitraum, wie jetzt zum Beispiel 6 Wochen, mal ganz bewusst ein Ziel zu nehmen und da ganz bewusst mal hinzutrainieren. Ich finde den Zeitraum von 6 Wochen immer ganz angenehm, weil ich mag das ganz gerne, dass du halt dann 2 Wochen hast, dann hast du quasi 9 Monate und kannst, ich denke immer bei mir so in 6 Wochen, 2 Wochen, wo ich ein bisschen was anderes finde oder gucke, wo es hingehen soll, ein bisschen Zielplanung mache, dann wieder 6 Wochen. Und ich habe mal gehört, das kann ich jetzt nicht verifizieren, aber ich habe mal gehört, dass nach 6 Wochen das Gehirn wohl anfangen soll, sich nicht richtig weiterzuentwickeln, wenn man Neues lernt, dass dann dort keine neuen Synapsen ausgebaut werden oder solche Verbindungen nicht mehr wirklich zustande finden. Und dass halt so 6 Wochen der perfekte Zeitraum ist, um neue Bewegungsabläufe zu lernen. Und nach 6 Wochen, dass man dann sagt, okay, ich gehe jetzt mal auf was anderes und gehe halt dann mal irgendwann wieder auf dieses Ziel zurück, weil man muss die Ziele, das ist der nächste Punkt, man muss die Ziele auch nicht erreichen. So, es ist vollkommen okay zu sagen, man wechselt die Ziele, aber wenn man sich halt 6 Wochen nimmt, dann hat man da auch einen Zeitraum, wo man sagt, okay, 6 Wochen ist jetzt gut genug eine Zeit, da habe ich jetzt ein bisschen mein Ziel verfolgt, ich habe es noch nicht erreicht, aber ich werde es am Ende des Jahres nochmal versuchen. Aber ich bin auf alle Fälle gewachsen in diesen 6 Wochen, weil darum geht's, dass man im Großen und Ganzen wächst. So. Und des Weiteren ist es auch wichtig zu sagen, dass ein Übungsplan auch nicht alle Probleme löst. Manchmal wollen die Leute halt wie auf einem Silbertablett einen Übungsplan haben und hoffen, dass das deren Probleme löst, wenn sie diesen Plan genau strukturieren und verfolgen. Aber so wie auch beim Sport und beim Abnehmen ist die Realität, sieht leider ganz anders aus in die Wahrheit. Also auch dort, klar, kann man auf dem Blatt Papier sich ganz einfach einen Trainingsplan erstellen und sagen, okay, ich nehme ab, wenn ich im Kaloriendefizit bin und wenn ich mehr Sport mache. Aber die Umsetzung ist dann deutlich schwieriger und die Umsetzung benötigt deutlich mehr eine eigene Initiative und ein eigenes Bewusstsein, was man aufbaut und das selber auch beim Gitarrespielen. Also auch Leute da draußen, ein Übungsplan löst nicht alle Probleme. Das kann helfen, es ist aber ein super individuelles Thema, da werden wir bestimmt auch heute noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, wie individuell das eigentlich ist. Super individuelles Thema, sehr schwieriges Thema.
Ja, ich frage mich halt immer, also natürlich möchte man als Gitarrist irgendwie alles können, irgendwie, auf irgendeine Art und Weise auf jeden Fall. Aber ich frage mich jetzt manchmal, wenn man sich einen Song vornimmt oder bestimmte Techniken, kann man sich da vertun, dass man sich zu viel aufbürgt oder so? Oder sollte man dann kleinteiliger denken und damit man auch gewisse Ziele erreicht? Weil bei mir wäre relativ flott nach ein paar Wochen wahrscheinlich die Motivation, wenn ich jetzt immer die gleichen Sachen mache, wäre irgendwann schon. Da müsste ich mich durchbeißen, sagen wir es mal so.
Also Motivation ist auf alle Fälle ein Punkt, wo wir auch gleich drüber reden können. Ich finde nicht, dass man sich quasi überheben kann. Aus meiner Erfahrung heraus, ich habe auch sehr früh Stücke spielen wollen, die eigentlich weit über meinem Level damals waren. Ich weiß, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, wollte ich unbedingt Eugene's Trickback von Steve Vai lernen, also das Endsolo von Crossroads, von dem Film. Das war einer der ersten Dinge, die ich unbedingt lernen wollte. Natürlich klang das damals scheiße und schlecht, als ich das versucht habe. Aber ich glaube, das war sehr wichtig, dass ich das überhaupt versucht habe. Oder ich wollte unbedingt Blitzkrieg von Yngwie lernen. Ich wollte ganz früh solche Sachen lernen und war immer schon jemand, der sehr gerne Dinge genommen hat, die vielleicht erstmal zu schwierig waren, aber die eine Zeit lang wirklich geübt und trainiert hat und dort wieder Ziele vielleicht nicht erreicht habe, aber im gesamten Prozess gewachsen bin. Ich würde sagen, das größte Problem, was ich früher hatte, war, dass ich zu sehr gesprungen bin von den Zielen, zu schnell gesprungen bin ab einem gewissen Punkt, dass ich zu schnell gesagt habe, oh, ich möchte das Lick lernen und ich möchte das Lick lernen und dann 2 Tage später wieder das Lick und 3 Tage später das Lick. Ein ganz klassisches Problem. Mittlerweile handhabe ich das ganz anders, gebe mir viel mehr Zeit und viel mehr Liebe fürs Detail, wenn ich übe und wenn ich trainiere und sehe da drin einen viel besseren Erfolg, auch wenn es erstmal auf dem Blatt Papier länger dauert, weil du dich länger mit einer Sache beschäftigst. Aber diese eine Sache, mit der du dich da gerade beschäftigst, ein bestimmtes Lick oder eine bestimmte Passage aus dem Solo, das hilft dir halt vielleicht wieder woanders auch. Also ich würde sagen, ein Grund, warum ich relativ schnell zum Beispiel gewisse Shred-Dinge lerne, ist halt einfach, weil ich in den letzten 4 Jahren mir ganz viele von diesen Basics halt aufgearbeitet habe und antrainiert habe, die du jetzt in so gut wie jedem Solo wiederfindest. Und dann kannst du das halt einfach schnell abfeuern. Also das finde ich sehr, sehr wichtig. Aber warte, du hast gerade noch eine andere Frage gestellt, oder?
Nö, ich fand das sehr interessant. Ich wenn man sich das so betrachtet, ne, also wie du übst, das habe ich auch schon im Vorfeld immer gedacht, eigentlich macht der Justin da so eine Art Wissenschaft. Also macht eine wissenschaftliche Arbeit, weil er geht hin, schaut sich bestimmte Themen an und testet sich da rein bis ins Detail, um am Ende ein Ergebnis zu haben, mit dem er zufrieden ist. Und ich finde, das ist irgendwie ein bisschen vergleichbar, auch ein bisschen mit Forschung, ne?
Klar.
Forschung, Wissenschaft, irgendwie hat das ja auch so seinen eigenen Reiz, wieder so ins Detail auch zu gehen. Mhm. Ne?
Aber, klar, selbstverständlich. Ich meine, es ist ja auch irgendwo Teil meines Jobs auf der einen Seite. Aber wie gesagt, das ist bei mir auch etwas, was ich erst so seit den letzten 4 Jahren so intensiv mache. Und da habe ich schon 15 Jahre Gitarre gespielt und 10 davon schon professionell. Also da sah auch meine Technik auch ganz anders aus. Wie gesagt, davor habe ich halt auch viel Improvisation und so ganzen Geschichten gemacht. Für mich war es dann wichtig, halt irgendwann den Fokus auf eine gewisse Sache zu bringen und zu leiten. Okay, aber kommen wir nochmal zurück, genau, zu diesem Ziel. Man möchte, ich sag jetzt mal, man möchte generell mal ein Dream Theater Solo können, man möchte was Schwieriges lernen können, man fühlt sich sogar schon bereit dafür. Wie kann man das jetzt rangehen, strukturell in seinem Übungsplan? Und jetzt, wenn man halt vor allem eine halbe Stunde oder Stunde sagt. Und ich finde, was ich da rausnehmen würde, ist, dass ich mir so ein Solo anschaue und im Großen erst groben erstmal rum überfliege, welche Passagen könnten eventuell besonders schwierig für mich sein. Weil diese Passagen, die besonders schwierig für mich sein könnten, mache ich das auch, wenn ich mich zum Beispiel für Live-Auftritte vorbereite, die nehme ich natürlich und fokussiere mich sehr auf die, weil bei dem Rest, wenn ich weiß, okay, das wird laufen oder ich habe von diesem Lick schon mal sowas Ähnliches dort gespielt oder ich kenne das so ein bisschen, aber hier ist diese eine Passage, das ist wirklich was ganz Neues für mich, da muss da der größte Fokus drauf liegen. Und dann nehme ich gerne sowas und nehme das noch weiter auseinander und schaue, okay, ist das vielleicht etwas, woraus ich generell eine Übung machen kann? Gutes Beispiel ist, es kommt ein bestimmtes Arpeggio drin vor, in dieser Passage. Und dann, wie kann ich dieses Arpeggio rausnehmen und zum Beispiel das auch anwandeln an andere Arpeggios? Jetzt mal angenommen, in dem Solo ist es ein A-Moll 7 Arpeggio. Okay, wie kann ich daraus auch ein C-Major 7 Arpeggio machen? Kann ich dieses Arpeggio nutzen und auf andere, ich sag mal, Chordfolgen übertragen? Wie kann ich dann letzten Endes aus diesem kleinen Detail was rausnehmen, was ich ganz besonders übe, aber was ich auch so weit übe, dass das ein Teil von meinem Spiel wird? Weil dann hast du auch mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Du hast eine Theorie geschlagen, du hast Improvisation ein bisschen auch mitgeschlagen, weil Improvisation üben ist eigentlich erstmal detailliertes Üben, bevor man in die Improvisation rangeht. Du hast deine Technik, kannst du mit sowas trainieren, etc., etc. Also ich meine, das ist alles ganz individuell und ganz schwierig, jetzt hier so im Großen und Ganzen runterzubrechen, aber das ist etwas, was ich mag. Einfach etwas gezielt auseinandernehmen und schauen, kann ich daraus eigene Übungen machen? Kann ich damit vielleicht sogar auch kreativ sein bis zu einem gewissen Punkt? Und halt was Eigenes kreieren, ja.
Das ist genau das Ding. So in der Art mache ich das auch, ne? Also ich schaue mir halt Übungen gezielt an. Meinetwegen jetzt vom Justin aus seinen Kursen oder so. Und dann schaue ich eigentlich auch schon direkt, wenn ich da jetzt mit einer Lektion quasi fertig bin, ob ich daraus noch was anderes zaubern kann. Wie kann ich das, was ich in der Lektion gelernt habe, anwenden? Ja. Na, das ist halt eigentlich ganz wichtig, weil sonst lernt man ganz statisch einfach irgendwelche Licks auswendig. Und das kann man dann natürlich spielen, aber man kann damit nicht umgehen. Man hat dann beim normalen Spielen eigentlich nichts davon. Außer, dass man halt das eine Lick gelernt hat und...
Genau.
Ja.
Ja, und ne? das war von, ich sag mal, 2010 bis 2020 genau, wie ich geübt habe. Ich habe wie viele Tausende an Licks ich in meinem Leben schon gelernt habe und wie viele kann ich jetzt davon noch spielen? So, nicht viele. Und eben genau aus diesem Grund, weil ich halt eben Lick gelernt, abgehakt, weiter zum nächsten Lick gemacht habe, anstatt Lick gelernt, geschaut, was kann ich daraus machen? Kann ich das noch ein bisschen intensiver betrachten? Kann ich das zu meinem eigenen Vokabular so weit umsetzen, dass ich das, ohne drüber nachzudenken, spielen kann? Ja,
ja, genau. Das ist, wenn du, also aus meiner Zeit ist ja so, da gab es noch nicht so viel Literatur, da gab es kein YouTube und kein gar nichts. Da hat man halt vieles mit den Ohren rausgehört und hat versucht, diese Licks zu lernen. Und am Ende ist eigentlich das Ziel, was man erreichen wollte, in der Art oder dieses Feeling hinzubekommen, wie derjenige, den man ja jetzt gerade gelernt hat, spielt. Das war mal so mein Ansatz. Ich wollte möglichst halt so klingen, aber es nicht sein. So, und das war für mich immer sehr wichtig. Und dadurch hat man aber die Möglichkeit, mit dem, was man erlernt, kreativ wieder tätig zu werden. Ja. Ne? Ja. Ja, aber ich finde aber, das ist, wenn man jetzt mal wirklich auf die richtig technischen Sachen geht, finde ich es tatsächlich wiederum sinnvoller, wirklich auch technisch zu denken, wenn man übt. Ja, das ist schon wieder komplett anders, ne?
Ja.
Das ist für mich jetzt auch neu, ne? Weil dass ich so gezielt an so Sachen dran gehe und merke auch, das bringt halt ultra viel, einfach mal das zu machen, was da steht.
Genau. Also ja. Ich meine, es ist, man kann das auch wieder so in die Struktur setzen. Also um mal Klartext zu sprechen, wenn ich jetzt zum Beispiel bestes Beispiel ist aktuell in meinem Patreon. Ich lade da ganz gerne immer so Challenges-Licks hoch und ich habe aktuell einen Lick oben für welches ich spielen muss jetzt bei dieser Rhapsody-Geschichte, was ein ziemlich schnelles und leicht komplexes Lick ist, was ein bisschen mich in den Wahnsinn getrieben hat. Und dann versuche ich aber genau explizit so einen Lick zu nehmen und daraus mir verschiedene Challenges zu setzen und halt eben zu schauen, okay, wie kann ich das zum einen technisch üben? Und wenn man da mal ganz wirklich explizit wird, technisch üben heißt bei mir in meinem Fall, okay, ich nehme mir Zeit, um die linke Hand individuell zu trainieren. Ich nehme mir Zeit, um die rechte Hand individuell zu trainieren. Linke Hand individuell trainieren heißt, ich ziehe meine Socke aus, pack die einmal um den Hals herum und übe halt einfach nur linke Hand. Es ist vollkommen okay, wenn ihr linke Hand trainieren wollt, individuell euch sämtliche Mute-Hilfen zu holen, die es gibt. Also Fret Wraps, die alte Socke. Heute war es mal bei mir das Handtuch, weil es so kalt war, dass ich die Socke nicht ausziehen wollte.
Stirnband.
Alles Mögliche. Nimmt eine Katze. Alles, was die Gitarre zum Muten bringt. Weil ihr euch auf die linke Hand konzentrieren wollt und nicht darauf konzentrieren wollt, dass alles richtig gemutet ist, das ist ein Schritt, der danach kommt. Man kann aber ruhig erstmal den Schritt hingehen und sagen, ich konzentriere mich auf die linke Hand. Und dann geh ich zum Beispiel erstmal mit der linken Hand durch. Ich komme gleich noch zu einem weiteren Teil. Und danach mache ich nur die rechte Hand. Das heißt, ich mute alles von der linken Hand und konzentriere mich ganz explizit auf die rechte Hand. Das ist vielleicht erstmal super langweilig, weil man hört halt nur klick, klack, 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 klick, klack, klack und keine Noten. Aber es ist erstmal auch super komplex wahrscheinlich für die meisten, weil es kaum Leute machen. Es ist super ungewohnt, die rechte Hand alleine zu trainieren. Aber es ist mega hilfreich. Also wenn es etwas gibt, was mein Spiel mit unter anderem in den letzten 4 Jahren Hardcore gepusht hat, dann war das halt einfach mal die rechte Hand alleine zu trainieren und ein Bewusstsein, eine Awareness für diese rechte Hand alleine aufzubauen und zu kreieren. Weil letzten Endes danach kommt dann der Step, wo man beides zusammenführt. Und ich mache auch all diese 3 Steps, mache ich immer von Tag zu Tag unterschiedlich. Also, dass ich zum Beispiel sage, ich mache einen Tag, wo ich langsam anfange und immer ein bisschen schneller gehe, bis zu meinem Zieltempo hin. Also, ich suche mir zum einen erstmal mein Zieltempo. Zieltempo ist immer das Tempo bei mir ab dem Punkt, wo es gar nicht geht, mehr zu spielen. Nicht das Tempopunkt, wo es heißt, ja, ach, da wird es ein bisschen unsauber. Nee, ab dem Punkt, wo es gar nicht mehr geht. Und dann gehe ich meistens 40 BPM darunter. Oh, da will ich auch gleich noch eine andere Sache zu sagen. Oder so um die 40 BPM runter und baue mich dann auf, dass ich halt quasi alle 5 Minuten 10 BPM schneller werde. So, ich versuche das jetzt mal ein bisschen im Schnelldurchgang zu machen, weil ich habe schon so viele Videos darüber gemacht und so oft schon darüber gesprochen. Dann am nächsten Tag gehe ich hin und spiele es auf dem Originaltempo, aber anstatt, dass ich das Tempo erweitere, erweitere ich die Länge des Licks. Das heißt, ich nehme halt erstmal nur 3 einzelne Noten. Und mit einer kleinen Pause dazwischen, damit sich der Kopf refreshen kann. Und dann im Laufe der Zeit mache ich aus den 3 Noten 4 Noten, 5 Noten, fange vielleicht mal an einer anderen Stelle an. um ganz bewusst einzelne Bewegungen zu trainieren und zu fokussieren, aber schon in der Maximalgeschwindigkeit. Dann mache ich sowas, das nennt sich 9 to 5, nicht 9 to 5, 7 of 9, nenne ich das, um immer auch eine kleine Star Trek Referenz in meinem Übelplan zu haben. Und zwar, wenn ich mir zum Lick nehme und ich sage, ich spiele es 9 Mal und wenn es 7 Mal von diesen 9 Mal korrekt war, dann kann ich vom Tempo weitergehen. Also das mache ich dann wieder auf einem langsamen Tempo, aber da geht's um Consistency. Da geht's darum, dass ich in der Lage bin, zu wissen, dass dieses Lick, was ich gerade spiele, dass das basiert auf Skill und nicht auf Glück. Weil wie oft hat man das, dass man dann auf einem höheren Tempo, hat man es dann einmal gepackt und dann denkt man sich, geil, ich kann jetzt das Lick, aber eigentlich war es echt nur Glück, warum das gerade geklappt hat.
Ja.
Und so, wie gesagt, ich habe da ganz viele Videos schon drüber gemacht, aber so mache ich das von Tag zu Tag anders. Also das, was ich übe, bleibt gleich, nur das, wie ich es übe, verändert sich. Und das hat mir viel geholfen, tatsächlich länger an der Stange und länger motiviert zu bleiben, weil ich eben nicht jeden Tag dasselbe mache. Was ich übe, bleibt dasselbe, aber wie ich es übe, verändert sich. Und dadurch, ja, dadurch finde ich, wird es nochmal ein bisschen interessanter, ein bisschen spannender und einfacher, sage ich mal, für mich zumindest motiviert zu bleiben.
Also so ein bisschen Split, so quasi Split.
Genau. Ne? Es ist wie wenn du ins Gym gehst, wo du einfach jeden Tag auch eine andere Übung oder halt einen anderen Bereich deines Körpers so ein bisschen trainierst.
Du, genau. Mit dem Läufen hast du vollkommen recht, ne? Also ich hab ja auch in der letzten Folge mal erzählt, dass ich öfter mal auf Backtracks übe. Das gehört für mich auch quasi zur Überroutine dazu. Und ich sehe halt immer zu, wenn ich einen schönen Lauf habe, der da improvisiert herauskommt, dass ich den möglichst mehrfach dann wiederhole, um es, wenn er mir ja wirklich gefallen hat, um ihn quasi zu verinnerlichen. Weil, klar, man kann per Zufall mal einen geilen Lauf hinbekommen, das heißt aber nicht, dass ich beim nächsten Mal wieder hinbekomme. Naja, und dadurch, dass ich das wiederhole, kriege ich zumindest, also für mich ist das natürlich total schlecht, also ich bin ein schlechter Schüler, was sowas angeht, ein schlechter Ansatz, um sowas zu machen, aber ich fand das eigentlich für mich, um in dem Moment da drauf zu springen und es zu reproduzieren, eigentlich immer ganz gut, weil ich dann weiß, beim nächsten Mal kriegst du es eigentlich genauso wieder hin.
Ja. Finde ich ganz interessant. Ich glaube, ja, würde ich nicht eine Situation machen, aber ich gehe da zum Beispiel ganz anders an das Thema Improvisation ran, weil Improvisation bei mir nichts sein sollte, was aus dem Zufall passiert, sondern wo ich immer eine Kontrolle drüber habe. Aber du kannst erst, bevor du eine Kontrolle hast über das, was du tust, musst du halt erstmal das detaillierte Üben halt machen. Also bei mir kommt das Üben vor dem Improvisieren. Und dann, das ist ja das Schöne daran, wenn du jeden Tag eine bisschen andere Übungsroutine hast, du kannst dann dir natürlich auch Platz nehmen und einen Tag mal sagen, okay, das Lick, was ich jetzt die ganze Woche geübt habe, das versuche ich jetzt in Improvisation über einen Backing-Track oder so mit reinzubringen. Dass man halt dort halt auch dann, oder sagt, okay, ich versuche jetzt mal zu schauen, was ich aus diesem Lick Kreatives rausholen kann. Also, dass man auch eben dann mal sich einen Tag nimmt, wo man sagt, okay, heute übe ich nicht auf Technik, sondern heute übe ich halt mal, oder schaue ich einfach mal, wie ich kreativ mit dem Lick umgehen kann. Und so hat für jeden Bereich, wenn man so einen Lick lernt, halt irgendwie jeden Tag so seinen Platz, seinen anderen Spot. Und man braucht auf einmal auch deutlich weniger Zeit, weil dann muss man jetzt, angenommen, man würde all das in einem Tag reinsetzen wollen, dann ist man entweder gar nicht am Üben, weil du alle 5 Minuten, sag ich mal, deine Übungsmethodik wechselst, oder du hast halt gar nichts vom Rest des Tages, weil du dann halt wirklich jeden Tag 4 Stunden übst. Macht ja auch keinen Sinn.
Das ist, glaube ich, auch für so 4-5 Stunden gezielt intensives Training braucht man auch mehrere Sachen, auf die man aufspringt, ja, denke ich mal. Ne? Weil du kannst ja jetzt nicht, weiß ich nicht, Sweep-Picking 4 Stunden kannst du natürlich machen, aber der Effekt bleibt ja dann, also wird nicht so gut sein, wie wenn du dann nochmal was anderes lernst oder so, ne?
Also ja, also wenn ich jetzt, versuchen Sie ja auch Struktur beizubehalten, das ist das große Thema, reden wir da gleich nochmal drüber, über was man macht, wenn man lange übt. Ich wollte mich noch auch zu dem, was ich vorhin gesagt habe, nochmal 2 Dinge sagen. Und zwar, ich habe aufgehört, in BPMs zu denken. Das würde ich auch raten. Ich denke in Noten pro Sekunde und nicht mehr in BPM. Warum mache ich das? Weil das universeller ist. Weil wenn ich jetzt von 200 BPM rede, dann weiß erstmal keiner, okay, meint der 16., meint der 8., meint der 8. Triol. wenn ich 120 rede, weiß keiner, meint er 16. Triolen, meint er 16., meint er Achtel. Wenn ich aber weiß, und also für mich selber vor allem, 12 Noten die Sekunde, ja, dann weiß ich, okay, 16. Triolen auf 120, 16. auf, das müsste ich jetzt ausrechnen. Das ist das Gute bei den 16. Triolen, weil 16. Triolen ist immer die Anzahl der Noten pro Sekunde. Also 16. Triolen auf 60 BPM sind 6 Noten die Sekunde. 16. Triolen auf 100, auf 145 BPM sind 14,5 Noten die Sekunde. Das ist das Schöne bei den 16. Triolen. Und dann gibt's hier eine Seite, da werden wir den Link in die Shownotes packen. Ich werde direkt schon mal dem Robin schicken, den Link, damit wir das nicht vergessen. Wo man halt eben das umrechnen kann. Wo ich halt jetzt, was habe ich vorhin gesagt? 12 Noten die Sekunde sind 16. Triolen auf 120. Und das sind dann 16. auf 180 zum Beispiel. So. Also das kann man alles super, super schön dann umrechnen.
Und das ist ja aber super spannend, ne? Mit dem BPM. Da denkt man, okay, mit 200 BPM spielst du schon relativ flott. So, ne? Weil man nach, ich sag mal, 200 Noten in der Minute, aber dann ist das halt auch immer nur eine Ganznote. Wenn genau, man dann, wenn man dann umrechnet auf Achtel, Sechzehntel oder was auch immer, dann wird das auf einmal alles viel, viel schneller.
Ja.
Ne?
Ja,
und dann ist man dann bei Black Metal irgendwann.
Der Vorteil ist halt dort, dass es ist vor allem für mich selber halt, dass ich weiß, okay, ich kann den Lauf so und so viele Noten die Sekunde spielen, ich kann die und die Technik mit so und so vielen Noten die Sekunde. Das ist für mich einfach dann einfacher zu übertragen und mir gewisse Dinge zu kategorisieren, hilft das halt total. Ich habe ja auch im Zen of Speed Picking habe ich auch diese Speed Scale, wo auch dann zum Beispiel drin steht, hey, wenn du ein Lick, ein ganz bestimmtes Lick so und so schnell spielen kannst, dann bist du schon auf einem Professional Level, sage ich da zum Beispiel. Oder bin ich dort auf einem Intermediate Level, dass man halt sich das auch
in Levels unterteilen kann.
Ja, ich meine, es ist auch immer so, es gibt gewisse Licks, die funktionieren halt auch schneller und es gibt gewisse Licks, die sind aber einfach komplexer. Die kannst du halt erstmal nicht so schnell spielen. Also es gibt durchaus die Licks, die ich auf 16, 17, 18 Noten die Sekunde spielen kann. 18 Noten die Sekunde, das sind 16. auf 270 BPM. So. Also das sind schon Dinge, die sehr flott sind. Oder auf der anderen Seite auch, es gibt zum Beispiel einen YouTuber, der mal Videos gemacht hat bezüglich, ja, ich spiele auf 300 BPM, ich spiele auf 300 BPM. Jo, hat aber Achteltriolen gespielt. Das sind halt 16. Triolen auf 150. Also es ist total machbar, total im Rahmen und jetzt nichts, was man irgendwie krass angeben könnte eigentlich. Nee, und wie gesagt, es ist halt einfacher für sich selbst zu kategorisieren, wo man steht mit einer bestimmten Übung, einem bestimmten Lick. Also das finde ich deutlich angenehmer als dieses BPM-Denken, wo man Subdivisionen komplett rauslässt und komplett freilässt.
Also für mich ist das jetzt neu. Ich habe bisher immer an BPM gedacht, und aber es ist total logisch, einfach in Noten zu denken. Das macht mehr Sinn, auf jeden
Noten
Fall.
Noten pro Sekunde, ja.
Ja, ja. Dann weiß man auch, was man damit erreichen will.
Ja. Und dann, um wieder ein bisschen zurück auf die Struktur zu kommen und auf den Überplan zu kommen. Wie gesagt, unser Ziel ist es ja, ein ganz bestimmtes Petrucci-Lick zu lernen. Aber so, um das nochmal zusammenzufassen, würde ich es machen. Oder Petrucci-Solo zu lernen, so würde ich es machen. Gucken, welche Licks sind besonders schwierig und wie kann ich die unterteilen und denen dann ein bisschen Zeit geben. Patience, Geduld ist das Nächste, was extremst wichtig ist. Gebt euch selbst viel Zeit beim Üben. Das dauert. Das dauert leider alles. Gitarre üben ist work hard and smart. Leider Gottes. Also nicht work smart, not hard, sondern work hard and smart. Ich war leider Verfechter des work hard Prinzip jahrelang. Ich gedacht habe, einfach mit mehr harter Arbeit wird es schon gehen. Aber ein bisschen smart muss man leider auch sein und ein bisschen immer wieder die Awareness kreieren, was man eigentlich da gerade tut. Aber gebt euch selber Zeit und nehmt euch Zeit zum Wachsen und dann werden da auch viele Dinge schon.
Ja.
Du wolltest gerade noch was sagen. Ich wollte
jetzt mir ging es jetzt gerade so, wenn ich jetzt als kompletter Anfänger an sowas drangehe und sage, ich will dieses Petrucci-Lick lernen, dann habe ich ja habe ich jetzt ein paar grundlegende Probleme. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie XY-Technik heißt. Ich weiß nicht, wie ich das zusammenbaue, das ganze Ding, wie ich vorgehe. Das haben wir ja jetzt ein bisschen, ne? Also dass man in einzelnen Teilen da dran geht. Aber wir haben ja natürlich dann noch nicht dieses technische Know-how, Bendings und diesen ganzen Quatsch. Das weiß ich vielleicht noch gar nicht.
Ja.
Und da hilft es ja eigentlich nur, jemanden dazu zu holen, der einen hilft, so einen Plan auszuarbeiten, damit man dieses Ziel erreicht, ne?
Klar, das sollte
anders eigentlich geht's, glaube ich, nicht, ne?
Das sollte eigentlich auch jeder Mensch, der sich einen guten Gitarrenlehrer schimpft, eigentlich auch machen können. Also ja, das sollte Aufgabe von einem Gitarrenlehrer auch sein, sowas mitzustrukturieren und mitzuverwalten. Ja.
Weil so wie wir jetzt bisher gesprochen haben, ist es halt schon eher jemand, der grundlegend alle Techniken schon so ein bisschen kann und sich dann dran setzt. Ne? Ich wollte das nur mal, falls jetzt jemand dabei ist, der wirklich gerade einsteigt, da holt euch Hilfe. Ne? Also
die Sachen, die ich jetzt gesagt habe, die Art und Weise, wie man üben kann, das können auch Anfänger schon mit ihren Sachen, mit ihren Übungen, die sie vielleicht haben. Mhm. Sei es vielleicht, man hat ein einfaches Pentatonic-Lick oder so ein einfaches erstes, kleines Mini-Arpeggio oder solche Sachen. Dann kann man die Übemethodiken, die ich gerade vorgeschlagen habe, da natürlich auch schon drauf anwenden.
Genau.
Das ist eigentlich erstmal relativ unabhängig von dem Level. Also jetzt klar, okay, wenn du jetzt gerade vor einem Monat angefangen hast, dann vielleicht nicht so. Aber wenn du jetzt ein Jahr spielst, sollte eigentlich jeder schon mit diesen Methoden klarkommen und vor allem auch Fortschritte machen können. Wenn es jetzt aber darum geht, zum Beispiel, dass man eben ein bisschen mehr Theorie lernen möchte oder ein bisschen mehr Improvisation sich verbessern möchte oder andere Ziele hat, würde ich zum Beispiel da immer den Vorschlag geben, die Dinge, die für euch vom Kopf her am schwierigsten fallen, also wo ihr wirklich noch am meisten drüber nachdenken müsst, also sei es bestimmte Arpeggio Shapes oder bestimmte Skalen oder sonstiges, einfach Sachen, die noch nicht in eurem Muscle Memory drin sind, nehmt die immer als erstes in die Übungsroutine rein. Immer mit sowas anfangen. Weil, wenn, mal angenommen, man hat folgende Situation, man kommt abends nach Hause, sitzt platt auf der Couch, fängt an, Gitarre zu üben, übt eine Stunde und sagt dann, okay, jetzt habe ich eine Stunde meine Technik geübt, jetzt setze ich mich nochmal ran und gehe nochmal an die Theorie. Als ob man dann da wirklich mit voller Motivation an die Theorie rangeht und als ob das wirklich dann irgendwie im Kopf haften bleibt, so. Man sollte solche Sachen machen immer am besten, wenn man, wenn der Kopf noch am frischsten ist, wenn der Kopf noch am wenigsten belastet wurde. Also eigentlich im alleroptimalsten Fall, das rate ich auch ganz, ganz vielen, ist halt morgens eigentlich den ganzen Kram zu machen. Also ich habe viele Schüler und ich habe selber ja auch irgendwann angefangen, die halt morgens vor der Arbeit sich einfach hinsetzen und sagen, okay, hey, 20 Minuten, ich nehme die Gitarre in die Hand, ich muss mich jetzt nicht krass aufwärmen, weil ich mache jetzt keine Technikübungen, aber ich gehe jetzt mal durch die Tonleitern durch oder schau mir mal hier die Intervalle an oder hier die Arpeggios. Also all die Sachen, die ein bisschen mehr den Hirnschmalz kosten, die am besten am Morgen nach dem Aufstehen, dann kann man das am einfachsten verinnerlichen, dann bleibt es am ehesten hängen und dann kann man in den Tag hineingehen und dann am Ende vom Tage kann man mehr das Athletische machen, mehr das Technische letzten Endes mal, weil das nicht so viel Gehirnschmalz kostet.
Ja, aber so Theorie ist ja auch also wirklich trocken, wenn man zum Beispiel einen Akkordaufbau oder sowas lernen möchte oder wissen möchte, wie sowas aufgebaut ist. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Ansatz, da hat man noch nicht mal die Gitarre in der Hand, ne?
Oh, würde ich aber vorschlagen.
Jetzt bei Akkorden weiß, schon, aber
Dass man generell bei sowas, eigentlich, ich würde sagen, wenn ihr Theorie lernt, habt zu 80% die Gitarre in der Hand. Weil ansonsten bleibt's noch weniger haften. Die Problematik hatte ich auch. Ich habe früher auch Drop-Two-Voicings. Will ich jetzt nicht genau erklären, was es ist. Eigentlich spielen wir alle Drop-Two-Voicing, unser klassischer C-Major-7-Akkord, auch unser klassischer, die Akkorde, die wir nennen, nennt sich Drop-Two, das ist ein ganz bestimmtes System, wie man Akkorde aufbaut, blablabla. Werden wir irgendwann in einer anderen Folge noch mal intensiver reinkommen, aber was ich sagen wollte, ist, die habe ich früher auswendig gelernt mit ihren Umkehrungen. Wirklich ganz trocken, aber nie wirklich angewendet. Und da ist nie was hängen geblieben. Bis dann in der Uni-Zeit, das habe ich noch vor der Uni gemacht, als ich mich auf die Uni vorbereitet habe. Und in der Uni-Zeit hatte ich dann Möglichkeiten gefunden, wie ich in meiner Rhythmusgitarre, in meiner Begleitgitarre immer mal wieder zwei, drei Drop-Two-Voicings reinsetzen konnte. So ist das viel mehr haften geblieben. Also immer auch irgendwie die Gitarre in der Nähe haben, immer gucken, okay, ich habe jetzt die Tonleiter mir erstellt, wie kann ich das auf der Gitarre umsetzen? Ah, hier, ich habe dieses Intervall gelernt, wie kann ich das auf der Gitarre spielen? immer irgendwie die Gitarre in der Nähe haben, wenn ihr Theorie macht. Das hilft sehr. Also mir hat das immer wahnsinnig viel geholfen, weil ich auch zum Beispiel ein Mensch bin, da werden wir in der Theoriefolge auch wahrscheinlich schon mal intensiver drüber reden, ich habe nie abgezählt in Halbtonschritten oder so. Ich habe Theorie immer oder denke das auch immer an Griffbrett. Also seitdem ich Teenager bin. In der früher in der Schule, wenn der Musiklehrer gefragt hat, was ist denn die übermäßige Quarte vom, keine Ahnung was, vom A, haben alle immer erstmal gezählt, die Halbtonschritte, bla bla bla. Und ich habe mir in meinem Kopf vorgestellt, hier ist mein A, hier muss ich den Finger hinsetzen, um die übermäßige Quarte zu bekommen. Es ist ein Dis, kein S, weil S wäre verminderte Quinte. Wir wollen ja einharmonisch korrekt sein. Es ist ein Dis, bam, gemeldet, ich habe die 1 kassiert. Ja. Weil ich
muss man aufpassen, dass er keine Verwechslung hat.
Ja, ja, deswegen habe ich das ja auch gerade gesagt, dass das Dis und kein S ist. Und so, also deswegen, ich finde das Denken in der Gitarre für uns Gitarristen, was Theorie angeht, halt super, super angenehm und super einfach. Ja. Aber da können wir in der Theoriefolge nochmal drüber reden. Ja, aber genau dort.
Das ist ja eins der Themen, die ich dieses Jahr angehen werde.
Ja, ja, sehr gut. Ja, ja. Sehr gut zum Beispiel.
Ich hoffe es zumindest.
Wie gesagt, dort Sachen, die euren Kopf irgendwie belasten und euren Hirnschmalz belastet, macht das als erstes. Auch solche Sachen wie raushören, Transkription, versucht das auch als erstes zu machen, weil das, finde ich, ist das, was den Hirnschmalz am meisten fordert, was am meisten Fokus und Konzentration benötigt, aber auch letzten Endes sehr, sehr viel bringt, ist halt eben dann raushören, Sachen raushören. Wenn ihr solche Sachen macht oder Gehörbildungssachen macht. Ich finde, für mich persönlich war das immer am schwierigsten, deswegen habe ich das immer als erstes auch gemacht.
In meiner Hörbildung Routine. Oder ja. Sachen raushören, ja.
Ja, beides. Ich zähle das beides, zähle ich unter demselben Kamm, quasi.
Ja, das ist aber auch wirklich, ich meine, wir sind jetzt in einer Zuckerzeit, was so Sachen angeht und Kurse angeht und so. Mhm. Aber ich sag mal, damals in den 80ern, wo ich angefangen habe mit dem Kram, da ging eigentlich nur ein bisschen Mundpropaganda, Gitarrenunterricht beim Geigenlehrer, Gitarrenunterricht bei meinem Vater, natürlich, ne? Also von dir irgendwie musste ich ja mal Akkorde lernen und nicht nur eine Seite anschlagen, ne? Und dann natürlich kam die Musik und ja, es ist schwierig. Man hatte damals kein Material, wo man was abgucken konnte. Es gab nur den, ich glaube, der Peter Fischer hatte damals gerade so ein Buch rausgebracht. Hat wir eben noch drüber gesprochen. Das war, glaube ich, auch das einzige Buch, was ich in dem Bereich hatte. Und den Rest hat man rausgehört. Und ja, das ist irre, wie viel Zeit dafür raushören und so drauf geht. Auf der anderen Seite macht es dann nach hinten raus wieder viele Sachen einfacher. Aber es macht nicht einfacher, Technik zu lernen.
Nee,
das ist halt das, heute ist echt eine Zuckerzeit, um Gitarre und Co. zu lernen.
Ich würde da auch einfach allem seinen gerechten Platz geben. Ja, also nehmt euch mal ruhig die Zeit und konzentriert euch mal länger darauf, Dinge rauszuhören. Nehmt euch mal die Zeit und trainiert länger eine Technik. Nehmt euch eine Zeit und versucht zum Beispiel mal einen Lick oder einen Solo mal 1:1 genauso nachzuspielen wie der Gitarrist. Das ist ja auch heutzutage das Schöne, dass du die ganzen isolated Tracks ganz oft hast auf YouTube. Also ich habe zum Beispiel Spirit Carries On, das Solo von John Petrucci gelernt. Gibt's wunderbare isolated Tracks auf YouTube. Da kann man ganz genau jede Phrasierung, jedes Bending hören. Und es war da meine Challenge, versuchen, das genauso zu kopieren, wie der Petrucci das gemacht hat. Das hat super, sowas bringt super viel. Es gibt so viel, was man machen kann. Aber genau, wir wollen ja so ein bisschen gucken, wie kann man das eben strukturieren. Genau. Die Struktur fehlt in unserer Folge.
wie immer.
Ja. Man merkt, der Fabian ist da. Da fehlt schon wieder die harte Faust der Struktur.
Ja, ja.
Nee, aber genau, wenn ihr jetzt zum Beispiel nur eine halbe Stunde habt, wie gesagt, das ist alles ein super individuelles Thema. Das ist super schwierig runterzubrechen. Aber man kann durchaus hingehen und sagen, ihr könnt euch gerne das aufsplitten in zum Beispiel Zweierpakete. 15 Minuten die eine Sache, 15 Minuten die andere Sachen. Wie gesagt, mit den Methoden, die ich am Anfang auch erwähnt hatte, da gibt's so viele Sachen, wie man was üben kann. Das, wie man was übt, ist eigentlich auch oft der ausschlaggebende Punkt, wie man sich weiterentwickelt und gar nicht mal so sehr, was man übt. Ich kriege ja oft gefragt, welches Lick kann ich empfehlen, um schneller zu werden? Welches Lick kann ich empfehlen, um Präzisionenmesser zu haben? So jedes Lick. Mit jedem Lick kannst du schneller werden. Mit jedem Lick kannst du deine Präzision verbessern. Mit jedem Lick kannst du deine Handsynchronisation verbessern. Es ist nur eine Frage, wie man was übt und nicht, was man übt letzten Endes. Und wenn ihr da hinten raus ein bisschen mehr Zeit habt, generell einfach mal ein bisschen mehr Zeit habt, dann bin ich zum Beispiel immer ein Freund, der auch ganz gerne nach so ein bisschen strukturellem Üben auch einfach hingeht und Songs lernt und Songs spielt. Oder halt eben schaut, wenn ihr jetzt nicht so der Fan von Übungen per se seid, weil das ist ja auch der nächste Punkt, das darf man ja auch nicht vergessen. Es gibt ja auch so viele unterschiedliche Art und Weisen zu lernen generell. Und ich finde es auch einfach erstmal super wichtig, dass ihr lernt, wie ihr lernt. Dass ihr versteht, was für ein Lerntyp ihr zum Beispiel seid. Weil da muss man ganz, ganz anders dann von der Fachdidaktik rangehen, wie man eigentlich was unterrichtet. Es gibt zum Beispiel die Leute, die lieben Übungen. Ich bin ja zum Beispiel auch einer davon, die lieben einfach strukturierte Übungen. Hier ist Exercise Number One, hier ist Exercise Number Two. Exercise ist für den Fingersatz, Exercise Number Two ist dafür. Auch wenn das halt sehr, sehr... Zum Beispiel, ich habe heute... Heute habe ich eine halbe Stunde lang eine und dieselbe Fingerbewegung geübt. Einfach nur Zeigefinger, kleiner Finger, Ringfinger, Zeigefinger, kleiner Finger, Ringfinger, Zeigefinger. Ich liebe sowas. So extrem detailliertes Üben. Dann gibt's aber Leute, die lieber Songs lernen. Aber auch mit Songs kann man ja super viel üben, wenn man halt einfach versteht, wie man Songs auseinanderbrechen kann und so ein bisschen halt eben auch dort Struktur reinsetzen kann. Ah, die Strophe ist super gut, um Palm-Muting und um Wechselschlag zu üben. Oh, der Chorus hat ein paar ganz interessante Akkorde. Komm, ich analysiere mal, was das für Akkorde sind. Also dort einfach auch mit einer gewissen Awareness einfach in solche Songs reinzugehen. Dann gibt's Leute, die üben am liebsten komplett ohne Struktur. Und das sind für mich die Endgegner, die finde ich schwierig zu unterrichten, aber auch die muss man irgendwie unterrichten. Und da bin ich gerade echt in der Forschung, auch nochmal in der fachdidaktischen Forschung als Pädagoge. Wie geht man daran? Weil ich habe zum Beispiel ein paar Freunde, die sagen, wenn ich denen mit einem Übungsplan komme, oder ich habe ganz konkretes Beispiel, ich habe einen Freund, der sagt, er wird ganz gern besser werden an der Gitarre. Da habe ich den Übungsplan erstellt, habe mir angeguckt, wo will er besser werden, habe ihm Übungen für empfohlen, habe ihm Zeiten aufgeschrieben. Der hat diesen Übungsplan genommen und quasi vor mir zerrissen, weil er gesagt hat, ich kann mit sowas nichts anfangen. Übungspläne erinnern mich an Schule und dann gehen bei mir direkt alle Alarmglocken hoch und dann habe ich gar keinen Spaß mehr. Ja, und solche Menschen gibt's auch, solche Typen gibt's auch. Und da muss ich, das finde ich, als Pädagoge finde ich das schwer. Weil als Pädagoge ist halt Struktur sehr einfach. Es ist wie beim Sport ja auch. Du gibst dir die Übung, das führt zu dem und dem Resultat. Bumm, fertig, einfach. Aber wie gehst du jetzt zu jemandem hin, der ohne Struktur übt? Der sagt, er nimmt die Gitarre in die Hand und guckt halt, worauf er jetzt Bock hat. Und das macht er dann. Ich kann garantieren, dass diese Menschen es deutlich schwerer haben, sich zu verbessern. Aber es ist super wichtig, dass sie diesem Impuls nachgehen, weil alles andere, was denen dann sonst keinen Spaß macht, das macht ja auch keinen Sinn. Dann werden sie auch nicht besser dran, weil dann werden sie es nicht weiter verfolgen.
So. Ja, du musst da super kleinteilig dran gehen, ne? Also, ja. Ich kenne das ja auch nur zu gut, ne? Ich hab ja ADHS und da ist man auch sehr sprunghaft. Und ich habe eigentlich immer so gelernt, wie du es gerade beschrieben hast, ne? Immer so ein bisschen Chaos. Es hat sich jetzt aber im letzten halben Jahr durch Medikamente und so alles verbessert und deswegen lerne ich jetzt unheimlich viel an der Gitarre. Also das ist schon mal ein Vorteil. Mhm. Aber falls es anderen hilft, einfach mehr so in einer Art Wolken denken und jeder Wolke eine Technik zuordnen und dann da einfach immer reinspringen, worauf man gerade Bock hat. Das Blöde an der Sache ist, es dauert ewig, bis man ein Level hat, der Spaß macht und der Sinn macht. Das ist der Nachteil. Aber es bleibt einem eigentlich nichts anderes übrig. Man pickt sich dann halt aus diesem Wolkensystem halt das raus, was man braucht oder was einfach gerade Bock macht. Ne? Anders geht's leider nicht.
Ne? Das ist auch ein ganz interessanter Punkt. Auch eine Sache, wo ja auch die Forschung mehr und mehr hinterher ist. wenn ihr merkt, ihr seid vom Lernen her ein schwieriger Typ, genau, lasst euch mal gucken, ob ihr auf einem neurodivergent oder neurodivergenten Spektrum seid. Ich bin aktuell auch in der Forschung, dass ich geguckt, also weil bei mir in der Familie ist sich jetzt ja auch herausgestellt, dass mein Vater postmortem definitiv ADS hatte. Bei meiner Schwester ist es aufgefallen, bei Familie sonst ist es aufgefallen und bei mir vermute ich auch, dass ich definitiv auf einem gewissen Spektrum bin. Was ist, wird was anderes sein als das, was du hast, Robin, aber es ist auf alle Fälle auf alle Fälle etwas, wo irgendwo Blockaden da sind beim Lernen und beim Üben oder bei Struktur und solchen Sachen. Bei mir, ich hatte halt das Glück, dass Gitarre spielen und Gitarre üben, das hat mir halt im Leben immer den Halt gegeben, worauf ich mich super fokussieren konnte auf lange Zeit, aber alles andere ist bei mir auch absolutes Chaos. Also, aber dass ihr dort zum Beispiel ja auch herausfindet, seid ihr vielleicht auf einem Spektrum? Ich, ganz ehrlich, ich glaube ja, weil ich glaube, jeder Mensch hat irgendein Neurodivergent-Spektrum, auf dem er sich befindet. Und es ist ja auch ganz gut, dass dort die Hemmschwelle, über sowas zu reden, deutlich geringer wird. Und das halt eben nicht mehr kategorisiert wird als der Zappel-Philipp früher in der Schule, sondern halt gesagt wird, okay, es gibt sowas wie ADS und ADHS und so weiter. Und es gibt auch Medikamente dafür und dagegen. Und dass man einfach auch herausfindet und lernt, was bin ich eigentlich für ein Lerntyp? Was bin ich eigentlich für ein Strukturtyp? Das ist eigentlich erstmal das Wichtige, sowas herauszufinden, ja, bevor man an irgendeine Übungsroutine oder Übungspläne rangeht. Weil da kommt dann auch oft auch so ein bisschen dann Motivation und solche Sachen halt auch her. Ja. Oder auch Demotivation, dass man halt merkt, okay, ich habe jetzt schon so viele Übungsstrukturen und Übungsroutinen angefangen, aber es will halt einfach nicht zu einer richtigen Routine werden. So.
Also das noch ergänzend dazu, es ist so, dass man ja immer einen schnellen Erfolg braucht. Das heißt, man muss halt insgesamt viel, viel kleinteiliger denken in dem, was man übt, weil man schneller zum Erfolg kommt. Und es ist schwieriger, sich ein großes Ziel zu setzen. Es ist einfacher, sich wirklich in dem Fall kleine Ziele zu setzen, die man auch erreicht. Ja. Und die einen halt das Dopamin geben, was man braucht, um glücklich zu sein. Ja. Es ist total crazy. Und falls Leute vielleicht Angst haben, die jetzt auch ADHS haben und so, und Angst haben, zum Arzt zu gehen und sich da was oder ja dieses Zeug da verschreiben zu lassen, was einen so ein bisschen einnordet. Es geht keinerlei Kreativität verloren. Im Gegenteil, man kann sich viel konzentrierter an so Sachen wie Gitarren üben und so dran setzen. Also überhaupt keine Angst haben, einfach ausprobieren. Ja. Und das geht, ne? Auf der anderen Seite, es gibt halt so Tage auch, da hat man so einen Hyperfokus, da ist man mächtig drin, diese Tage massiv ausnutzen und dann meinetwegen fünf Stunden durchüben, bis man ein Ziel erreicht hat. Na, das ist eigentlich, aber das ist, glaube ich, wenn man das als aus Justins Lehrersicht, ist es, glaube ich, super schwierig, damit umzugehen, weil man da halt wirklich aus der Struktur rausgeht, ne?
Aber das finde ich, ist zum Beispiel auch ein guter Punkt. Wenn ihr merkt, ihr seid in einem Flow, wenn ihr merkt, ihr euch gefällt gerade was und ihr seid gerade an was dran, was euch langfristig was bringen kann, weil ihr gerade so viel Spaß auch damit habt, dann hört nicht auf damit, nur weil gerade eine halbe Stunde vorbei ist. Und ihr sagt, okay, jetzt sind irgendwie eine halbe Stunde rum, jetzt muss ich eigentlich nicht laut meinem Übungsplan auf was anderes konzentrieren. Nein, wenn ihr dieses Gefühl gerade drin habt, ey, ihr seid gerade heiß, es macht euch gerade richtig Spaß und ihr macht gerade richtige Fortschritte, dann scheißt auf diese halbe Stunde und macht weiter. So mache ich das ja auch. Das Ding ist, ich tue ja auch immer meine Übungspläne jeden Morgen vorschreiben, aber das kann natürlich flexibel sein und variieren. Und diese Flexibilität und diese Variation ist auch sehr wichtig, dass man da auch ein bisschen dann schaut, okay, wie fühle ich mich gerade? Oh, okay, ich müsste das eine eigentlich jetzt gerade ein bisschen länger machen. Ach, das andere juckt mich jetzt gerade auch nicht so und ich brauche es auch gerade nicht so, also kann ich das ruhig weglassen und solche Geschichten. Also das ist auch vollkommen in Ordnung, dann dort ein bisschen seinen Übungsplan von Tag zu Tag auch ein bisschen umzustrukturieren. Ja.
Jetzt ist ja natürlich das Ding, man sitzt jetzt zu Hause, ist jetzt motiviert, einen Übungsplan zu erstellen. Und man weiß jetzt noch gar nicht, wie erstelle ich jetzt das Ding. Also eigentlich ist ja am Anfang so eine Art Brainstorming für sich selber da. Ja. Was will ich erreichen? Ne? Song, die Techniken vom Song, das arbeitet man so ein bisschen raus. Aber wie geht's dann weiter? Ne? Wie strukturiere ich diesen Übungsablauf? Und da stelle ich mir für jemanden, der das noch nicht geübt hat oder der diese Technik noch nicht so kann, schwierig vor, das richtig zu sortieren. Das hatte ja Justin auch so ein bisschen erzählt, dass er eher erstmal an die schwierigen Teile von einem Song dran geht. Ja, aber das muss nicht heißen, dass jetzt jemand, der starker Anfänger ist oder sowas, sich direkt aufs Schwierige, da geht die Motivation wahrscheinlich auch ein bisschen
flöten. Moment, das muss ich umformulieren. Für sich der schwierigste Teil, wenn etwas wirklich ganz zu unmöglich ist, weil es einfach weit, weit über dem Level drüber ist, dann natürlich das nicht, aber das sprichst du einen guten nächsten Punkt an, klar, weil wo weiß man, vielleicht hat man diese Erfahrung noch gar nicht, dass man weiß, was ist jetzt eigentlich für mich schwierig oder was ist jetzt eigentlich für mich hart, ja.
Ja, und halt, man braucht ja jetzt irgendwie einen Weg, an diesen Punkt zu kommen, dass das nicht mehr schwierig ist, sondern dass man das einfach frei spielen kann, was man da eigentlich lernen will. Ja. Ne? Und das ist ja im Prinzip das Ziel. Ne? Man will ja im Prinzip am Ende das locker spielen können und Spaß damit haben und es einsetzen können.
Genau.
Technik, Song, was auch immer.
Genau, eigentlich gutes formuliertes Ziel, dass das am Ende quasi da stehen sollte, ja. Also ich merke jetzt gerade beim Aufnehmen der Folge, das ist sehr schwierig, das halt eben grundlegend zu erstellen. Ich glaube, da seid ihr am meisten beraten, wenn ihr halt, wie gesagt, einen Lehrer habt, der euch kennt, der sich damit auskennt auch, der auch weiß, okay, wie man so einen Übungsplan, so eine Routine, ich sag mal, strukturiert. Und der euch sagen kann, hey, in dem Song, schau mal, das und das Riff, das könnte dich jetzt gut vorwärts bringen, lass uns noch mal die Finger weg von dem Riff, das ist noch ein bisschen zu hart für dich, so, der halt auch weiß, so du machst es ja mit meinen Schülern ja auch, und Fabian mit Sicherheit auch, dass man halt eben schaut, okay, was bringt dich jetzt vorwärts, was ist vielleicht noch zu hart, was ist noch zu schwierig, was wird vielleicht erstmal zu schwierig, aber ist durchaus machbar, weil solche Sachen sind natürlich auch irgendwie versteckt in manchen Songs, und dass man dann von diesem Punkt aus dann eben weitergeht und schaut, okay, was kann ich aus diesem einzelnen Riff, Lick, wie auch immer, dann rausholen? Wie kann ich das anders strukturieren? Wie kann ich das anders anwenden? Wie kann ich das üben? Dass man dann halt eben, ja, wie gesagt, das ist dann auch ganz abhängig, wie viel Zeit man so hat. Je mehr Zeit man hat, desto mehr Erfolge macht man halt leider Gottes. Das ist gerade eine Faustregel, die kann man definitiv so irgendwo reinmeißeln, weil so wie bei allem, je mehr Zeit ich zum Sport machen habe, desto schneller nehme ich wahrscheinlich ab. Je mehr Zeit ich habe, am Computer zu sitzen und mein Aim-Training im Aim-Bot, meine Aims und mein Schießen zu trainieren.
Hast du das auch gemacht?
Ja, natürlich, das mache ich immer noch. Desto besser werde ich da drin, Kopfschüsse zu verteilen. Und je mehr Zeit ich habe auf der Gitarre, desto mehr kann ich da rein investieren. Und desto besser werde ich halt irgendwo auch. Oder desto schneller werde ich, mache ich vielleicht gewisse Erfolge. Was du vorhin gesagt hast bezüglich der Erfolge, das finde ich noch mal ganz wichtig. Vielleicht, wenn ihr merkt, oh, ihr seid ein Mensch, der schnell einen gewissen Erfolg braucht, ansonsten bleibt ihr nicht an der Stange, dann kann ich nur das unterstreichen, was Robin gerade gesagt hat, dann nehmt euch kleine Ziele und schreibt euch auch diese auf, weil manchmal sind Erfolge auch versteckt und erstmal gar nicht so sichtbar, weil das ist das Schöne, bei mir auf Patreon, der gute Yannick, das ist jemand, der hat mir eine Excel-Tabelle, das fand ich echt cool, und er hat auch gemeint, es ist auch nicht schwer zu machen, er will mir auch ein Blanksheet kreieren, den können wir auch hier dann in einen Podcast reinsetzen, in Google Sheets, wo du reintippen kannst, wie viel BPM du zum Beispiel, oder bis zu einer gewissen BPM-Zahl du an dem Tag gepackt hast, und dann bildet dir das in einen Graphen um. So, als er mir das erzählt hat, er hat gesagt, das ist eigentlich super easy, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, das ist ja genial, weil dann sieht man nämlich grafisch, wie man besser geworden ist und wie man sich so ein bisschen weiterentwickelt hat. Und auch wenn man es vielleicht nicht fühlt am Anfang, weißt du, weil man sich denkt, ich bin jetzt aber auch nur 20 BPM schneller geworden oder 30. Hey, fucking hell, 20, 30 BPM.
Man kann das natürlich auch gamifyen, sowas, ne?
Man kann sowas auch gamifyen. Leider gibt es da noch nichts so richtig draußen, aber ich meine, wie oft saß ich als alter Rollenspiel-Fan schon vor irgendwelchen Rollenspielen, hab mich gefreut, dass irgendwelche Level-Ups gab für irgendwelche Erfahrungspunkte. Das ist natürlich irgendwas, was einen motiviert weiterzubringen. Und sowas, da träume ich schon seit über 15 Jahren von, sowas mal anständig auf die Gitarre zu bringen. Aber da ist halt das Problem, du kannst halt, dann bräuchtest du dann was, wo du, ich sag mal zum Beispiel eine Übung in den Computer reinspielst, der Computer erkennt, dass das richtig war und dir dann quasi 10 Erfahrungspunkte dafür gibt und du dann vom Level aufsteigen kannst.
Oder du brauchst eine Community, der du das teilen kannst und dann wird eine harte Jury das bewerten.
Oh Gott, du, ich war schon mal in so einer Community drin. Oh, da sag ich lieber, die kleine Sekte, in der ich da mal kurz drin war, bevor ich rausgeschmissen worden bin von einem ganz bestimmten russischen Gitarristen.
Oh Gott.
Nach hinten losgehen.
Ja, soll jetzt, ich dachte auch eher so als Motivation an unsere Discord-Community, dass vielleicht die einen oder anderen gerne immer mal was reinposten können und gerne Feedback bekommen und so. Ne? Das aber motiviert auch so ein bisschen, ne, zu zeigen, was man so gemacht hat.
Klar, natürlich. Aber auch da, gerade für Anfänger, finde ich, ist halt am besten der Lehrer, der einen mit an der Hand nimmt und sagt, hey, wow, hey, das hast du gut gemacht, schon mal letzte Woche hatten wir das noch nicht geschafft, jetzt schaffen wir das schon. Ich meine, das hat mir auch immer viel geholfen. Ich würde mittlerweile sagen, meine Lehrer, die ich am Anfang hatte, die haben mir immer zu viel Honig ums Mund geschmiert und hätten mal durchaus kritischer sein können, aber das war natürlich auch super motivierend, dass die mir immer das Gefühl gegeben haben, ich sei der beste Schüler, den sie hatten. So. Das hat mich schon motiviert auch, ja. Aber natürlich gab es dann viele Punkte, wo ich mir später gedacht habe, zum Beispiel Bendings und Vibrato klang bei mir, bis ich Mitte 20 war, immer scheiße. Und das hat mir nie einer von meinen alten Lehrern gesagt, wo ich mir auch dachte, ja, Leute,
wie gemein. Sag mir das doch
mal. Ja.
Oh Gott, mir hat noch nie jemand gesagt, ob ich gut oder schlecht spiele. Ich mach das einfach nur. Ihr müsst das einfach alles hören. Ne?
Mittlerweile fahre ich halt diese Philosophie, die ich die FAP Method nenne, Focus, Awareness, Patiency. Also, dass du den Fokus auf eine Sache legst, die Awareness. Ja, ich weiß, wofür FAP noch stehen kann.
No FAP.
Es ist mir egal.
Wir machen alle No FAP.
Fokus auf eine Sache legen, die Awareness kreieren. Mhm. Also, Awareness auf Deutsch ist, ich habe es davor noch gesagt, was ist denn Awareness nochmal auf Deutsch? Warte. Das Bewusstsein erweitern am Gitarrespielen, verstehen, warum gewisse Bewegungsabläufe funktionieren oder nicht funktionieren, warum gewisse Techniken funktionieren, nicht funktionieren und dann an dieser Awareness, die man kreiert hat, weiterarbeiten und mit der Geduld, mit der Patience, kommt man dann auf alle Fälle zu einem gewissen Ziel hin oder einem gewissen Ziel näher. Das Ziel erreichen werden wir eh nie. Ich habe auch immer den Spruch, je besser ich werde, desto schlechter werde ich, weil mir mehr und mehr auffällt, was eigentlich schlecht in meinem Spiel ist. aber der Weg, die Journey, ist ja eigentlich das Spannende.
Ja.
So. Und wie gesagt, es ist halt super individuell. Aber um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, das sind die Punkte, die wichtig sind halt.
Ja.
Diese drei, die FAP-Method, findet heraus, was ihr für ein Lerntyp seid. Seid ihr mehr der auditive Typ auch? Seid ihr mehr der visuelle? Ich bin zum Beispiel sehr visueller Lerner. Ich lerne wenig über das Gehör. Ich lerne viel über Sehen und über Haptik. Das ist so mein Punkt, wie ich viel... Es hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Für manche Leute, ich weiß zum Beispiel bei einem Martin Miller und ich kann es mir bei einem Fabian auch zum Beispiel gut vorstellen, das sind mehr die auditiven Lerner, die halt viel übers Hören arbeiten, findet solche Sachen heraus, das kann nur ein Benefit sein, sucht euch einen guten Lehrer und schaut, wie viel Zeit ihr habt und ja, diese Zeit teilt ihr auf. Die Sachen, die für den Kopf am schwierigsten sind, macht es am Morgen. Wenn ihr es vielleicht sogar schafft, oder macht ihr als erstes, sorry, so wollte ich das sagen, wenn ihr es vielleicht schafft, dann sogar vielleicht auch morgens anfangen zu üben. Das packt natürlich nicht jeder. Und seid flexibel in eurer Überroutine. Also gebt einer Überroutine Zeit. Das ist auch so ein Ding, wo ich sage, wenn ich eine neue Routine ausprobiere, gebe ich der 6 Wochen Zeit und urteile dann darüber, ob diese Routine für mich wirkt oder nicht. Ich finde es immer sehr schade, wenn man Übungsroutinen vorschlägt, die sich so ein bisschen in den Alltag integrieren bei Leuten, weil erst darf man auch nicht vergessen, habt ihr Kinder, ist nun mal der Alltag anders, habt ihr einen Vollzeitjob, der sehr anstrengend ist, ist der Alltag anders. Das sind alles Faktoren und Parameter, die mir darauf Einfluss haben können. Aber wenn ich dann sowas vorschlage und dann wird nach 2 Tagen gesagt, nee, funktioniert nicht für dich, dann denke ich mir auch, du hast es ja nicht richtig versucht. So, das reicht ja noch nicht, um sowas ein Urteil über sowas zu fällen. Also nehmt euch dort auch dann die Zeit. Und wenn ihr dann aber auch merkt, hey, das läuft, läuft nicht, dann sucht euch was anderes aus. Ich bin ja auch konstant in einem wechselnden Fluss. Ja. Das Gute ist, dass ich absolut, wenn es ums Gitarre üben geht, keinen Schweinehund habe. Also ich kann morgens aufstehen und ich nehme mir die Gitarre in die Hand und ich fange an zu üben. Ich wünschte mir, ich hätte diese Problematik jetzt nicht zum Beispiel beim Sport. Beim Sport habe ich noch viel eher heute zum Beispiel. Bestes Beispiel, ich war am Gitarre spielen. Ich habe gesagt, bevor ich meinen ersten Schüler heute habe, will ich eigentlich nochmal ins Gym. Guck raus, sehe, ah, es schneit alles zu. Nee, heute gehe ich nicht raus. Nee. Direkt, weißt du, die Ausrede gefunden. Und diese Ausreden existieren nicht bei mir, wenn es ums Gitarre üben geht. Weil, weiß nicht, es gibt halt für mich nichts Geileres. So, das ist mein großer Vorteil.
Ja, wenn man Ausreden braucht, um Gitarre nicht zu üben, dann ist vielleicht nicht das richtige Hobby.
So hart es klingt. Ja, oder man muss eher schauen, so wie beim Sport auch, woran liegt's? Woher kommt gerade, dass ich jetzt gerade eine Ausrede gesucht habe oder dass ich, oder vielleicht sich dann mir wirklich akzeptieren, okay, ich habe jetzt halt auch gerade keine Lust zum Gitarre spielen. Das ist ja auch voll in Ordnung. Ich sitze ja auch manchmal da und denke mir, ach, ich habe gerade mehr Bock, irgendwie meine Steuererklärung zu machen oder Briefe an die Künstlersozialkasse zu schreiben. Oh Gott. Das macht nämlich deutlich mehr Spaß.
Nee, ich, für meinen Teil ist das eigentlich mal so, ich mache mir da überhaupt keine Gedanken mehr drüber. Wenn ich übe, dann übe ich. Und wenn ich halt einfach mal nicht übe, dann übe ich halt nicht. Aber ich mache mir überhaupt keinen Gedanken darüber, dass ich nicht geübt habe. Also das wäre Quatsch. Ich übe trotzdem regelmäßig und viel. Ja. Aber ich verschenke keinen negativen Gedanken daran, wenn ich mal nicht gespielt habe.
Das ist natürlich auch gut, weil es ist natürlich auch, man sollte da nicht am Ende des Tages sitzen und sagen, ich habe heute wieder keine Gitarre geübt, scheiße, und vielleicht ist doch nichts richtig an, nichts funktioniert und das ist alles kacke und alles blöd und alles Mist. So soll es natürlich auch nicht sein, stimmt, das soll eine gute Balance sein.
Dieses positive nach vorne gehen ist wichtiger, als sich von dem Negativen abhalten zu lassen.
Sehr guter Punkt. Ja. Es muss eine Balance sein. Also man soll jetzt auch nicht hingehen und sagen, ich habe heute am Sonntag eine Stunde Gitarre geübt, das reicht jetzt. Also je nachdem, was für Ziele man hat. Wenn man sagt, ich habe keine Ziele, dann vollkommen in Ordnung. Es ist ja auch letzten Endes nur ein Hobby. Wir verändern damit nicht die Welt, wir retten damit niemanden. Also wenn jemand auch sagt, er ist damit glücklich, dann ist er auch damit glücklich. Ja. Aber es geht ja auch ganz explizit hier um Leute, die halt eben sich verbessern wollen, die auch vielleicht ein bisschen eben Zeit mit reinbringen und die halt auch sowas wie Struktur eventuell auch mögen und sowas auch gerne haben. Ja. Und da kann man nur die Tipps mit an Hand nehmen, geben, die wir jetzt so hier gemacht haben. Ja, also, ich find die gut. Also denkt in Abständen wie 10, 15 Minuten immer mal so, dann könnt ihr wechseln. Ich wechsle zum Beispiel immer nach 25 Minuten meine Einheit, meine Übungsroutine, aber wie gesagt, mein Standard, bitte nicht übernehmen, außer ihr wollt auch bald geschieden sein und aber irgendwie vom Gitarrenleben.
Machst du Pausen dazwischen?
5 Minuten, aber
Also so, 25 Minuten ist eine klassische Pomodoro-Arbeitszeit quasi. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so eine, es gibt so ein
Pareto, nicht Pomodoro.
Pomodoro. Der Tomatentimer.
Ah, okay. Ja?
Das ist so eine Technik, damit man gezielt über längeren Zeitraum arbeiten kann und sich aber trotzdem nach 25 Minuten 5 Minuten Zeit gibt und dann macht man den Timer wieder an. Und so kann man, gibt es viele Programmierer, die das nutzen, um halt strukturiert und schnell arbeiten zu können. Ja. Das geht natürlich auch mit Gitarre üben.
Natürlich, natürlich. Ja, aber auch dort ist auch, glaube ich, individuell. Ich kenne zum Beispiel, ich habe mit einem Programmierer letztens gesprochen und er hat gemeint, nee, das funktioniert gar nicht für ihn. Für ihn ist der Flow wichtig, der ist dann 3 Stunden in einem Flow und darf in diesen 3 Stunden auch keine Pause machen, weil ansonsten ist er da wieder draußen. Ne? Ich meine, beim Programmieren hast du halt auch nochmal deutlich einen größeren Fokus wahrscheinlich, den du auf den ganzen Code lesen und so brauchst.
Ist das Gleiche. Ja. Wenn du einen richtig Hyperfokus hast und an der Gitarre sitzt, dann ziehst du voll durch.
Genau.
Und beim Programmieren ist es genauso oder bei allen Dingen, die man so tut. Ne?
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ich muss mich auch manchmal zu diesen 5 Minuten Pause zwingen. Also, dass ich halt sage, jetzt 5 Minuten Katzen füttern, 5 Minuten Katzklo machen oder so oder mal kurz rausgehen.
Dafür brauchst du den Timer.
Genau. Aber da muss ich mich manchmal selber zu zwingen auch, weil ich dann auch mir denke, ich könnte jetzt eigentlich auch noch kurz weitermachen. Also wie gesagt, das ist auch, glaube ich, so ein Gefühl, was man einfach, Laufe der Jahre trainiert und lernt, wo man auch weiß, okay, jetzt macht's mehr Sinn, weiterzumachen mit meiner Übung, die ich gerade mache, oder wo man auch lernt, ah, okay, jetzt macht's Sinn, aufzuhören und halt eben zur nächsten Übung weiterzugehen, weil ich jetzt ansonsten keinen weiteren Effekt mehr darauf habe und morgen dann halt wieder an die Übung rangehen sollte. So, genau, ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die man halt einfach im Laufe der Zeit lernt und auch ein Skill, den man da ein bisschen antrainiert, ja.
Ich glaube, man kann da noch 3 Stunden weiter drüber reden, oder?
Ja, voll. Wir sind jetzt auch schon bei 1:20.
Gut. Kaum ist der Fabian mal nicht da, übertreiben wir.
Ja. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, wir bedanken uns für den Input in unsere Discord-Community auf alle Fälle, für die Leute, die dort auch Vorschläge oder auch Ideen mit reingebracht haben. Wie gesagt, kein leichtes Thema, vielleicht kommt da auch nochmal eine 2. Folge zu mit dem Fabian darüber. Jo. Hey, vielleicht in der Zeit, wo ich in der NEM bin, kannst du und Fabian euch mal hier hinsetzen und sagen, hey, das ist alles Bullshit.
Wir haben ja nur Scheiße gelabert, jetzt müssen wir das nochmal auseinandernehmen und brauchen noch die andere Ansicht des Ganzen.
Genau. Danke dir, Robin, für deine Zeit zum Podcasten. Wir danken unseren Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen. Wir wünschen viel Spaß beim Üben und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut.
Jo, tschüss.